Hallo und willkommen. Wir haben für Sie heute einen, ja, wirklich spannenden Essay auf dem Tisch, der tief in die bayerische Seele blickt. Die Quelle ist ein Artikel von Kurt O. Wörl, Titel Liberalitas Bavaria, das unterschätzte Staatsprinzip. Und unsere Mission heute ist es, gemeinsam mit Ihnen mal rauszufinden, warum Bayern oft so, naja, anders tickt. Eigensinniger, selbstbewusster und, ja, vielleicht sogar erfolgreicher als der Rest der Republik? Wir wollen verstehen, was hinter diesem oft angespannten Verhältnis zu Berlin steckt.
Genau. Und der Autor argumentiert, dass das weit über Folklore oder irgendwelche Weißwurst-Klischees hinausgeht. Er stellt eine These auf.
Und die wäre?
Dass Bayerns Erfolg auf einem ganz eigenen Staatsverständnis beruht. Einem, das tief in der Geschichte verwurzelt ist. Wir schauen uns also an, was diese Liberalitas Bavaria wirklich bedeutet und wie sie die bayerische Politik bis heute prägt und warum das, ja, vielleicht für ganz Deutschland relevant sein könnte.
Okay, packen wir das mal aus. Der Autor startet ja gleich mit einer ziemlich klaren Ansage. Die Beziehung zwischen Bayern und Berlin beschreibt er als, ich zitiere, keine Liebesgeschichte. Eher eine Mischung aus höflicher Skepsis und, so wörtlich, Kopfschütteln, wenn man von München Richtung Hauptstadt blickt. Woher kommt das, diese fundamentale Kluft?
Also der Kern seines Arguments ist ein fundamentaler Unterschied in der politischen Kultur. Der Autor beschreibt das Berliner System sehr provokant.
Wie denn?
Man geht zur Wahl, eine Koalition wird gebildet und dann regiert diese Koalition 4 Jahre lang, quasi ungestört vom Wähler. Er nennt das eine Art politisches Hausverbot ohne Widerspruchsrecht.
Hausverbot. Das ist ein starkes Bild.
Ja. Man gibt seine Stimme ab und hat danach im Grunde keine Korrekturmöglichkeit mehr. Egal, was am Ende wirklich im Koalitionsvertrag landet oder eben auch nicht.
Okay, wenn Berlin also ein politisches Hausverbot für den Wähler verhängt, wie beschreibt der Autor dann das bayerische Modell im Gegensatz dazu? Ist das dann eine Art Tag der offenen Tür, bei dem die Bürger jederzeit reinplatzen können?
Das trifft es ziemlich gut. In der bayerischen Verfassung, so der Artikel, sind plebiszitäre Elemente von Anfang an fest verankert.
Plebiszitär also?
Also Volksbegehren und Volksentscheide, die sind dort keine Notfallinstrumente für irgendwelche Staatskrisen, sondern gehören, wie es im Text heißt, zur festen politischen Hausordnung.
Ah, okay.
Sie sind ein etabliertes Korrektiv. Der Souverän, also das Volk, hat jederzeit das Recht einzugreifen. Und zwar direkt. Das ist keine Theorie, sondern gelebte Praxis.
Und dafür liefert der Autor ja ein fast schon unglaubliches Beispiel, das diese Macht verdeutlicht. Die Abschaffung des Bayerischen Senats 1998.
Ja. Man muss sich das mal vorstellen. Ein komplettes Verfassungsorgan, so eine Art zweite Kammer, wurde per Volksentscheid einfach weg.
Einfach abgeschafft. Der Autor formuliert das ja sehr zugespitzt mit Stimmzettel statt Sitzblockade. Das klingt eingängig, aber war das wirklich so einfach? So ganz ohne politisches Drama?
Laut dem Essay war es genau das und das ist eben der Schlüsselpunkt. Es gab natürlich Debatten, klar, aber am Ende war es ein sauberer demokratischer Akt. Ohne Staatskrise. Und der Autor sieht genau in dieser permanenten Eingreifsmöglichkeit das Geheimnis. Das Geheimnis für die jahrzehntelange politische Stabilität in Bayern, die ja meist unter CSU-Führung stattfand.
Aber das heißt ja nicht, dass die Bayern die CSU blind vergöttern, oder?
Nein, gar nicht. Es ist eher ein, ja, ein unausgesprochenes Arrangement.
Ein Arrangement? Wie meint er das?
Er beschreibt es so. Die Regierung darf regieren, solange sie nicht überzieht, solange sie den Bogen nicht überspannt. Die Bürgerinnen und Bürger wiederum wissen, dass sie jederzeit ein Stoppzeichen setzen können. Es ist also eine Art Leine, an der die Regierung geführt wird.
Okay, verstehe.
Der eigentliche Kniff ist dabei nicht nur, dass die Bürger abstimmen können. Der Punkt des Autors ist, dass allein das Wissen um diese Möglichkeit die Regierung schon diszipliniert. Es ist eine Art passive Kontrolle.
Eine permanent schwebende rote Karte, die gar nicht erst gezeigt werden muss, um zu wirken.
Genau.
Und diese Haltung, dieses fast schon pragmatische Misstrauen gegenüber der Macht, das fängt der Autor mit einem Zitat eines Oberbayerner ein. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich zitiere mal die hochdeutsche Übersetzung aus dem Artikel.
Ja, bitte.
Die schwarzen Lumpen, die kennen wir und die kennen uns. Wenn sie nicht spuren oder gar gegen uns regieren, machen wir ein Volksbegehren und spätestens dann spuren sie wieder. aber den roten und grünen Lumpen kannst du nicht trauen. Also wählen wir wie immer unsere schwarzen Lumpen, weil wir die eben kennen.
Was an diesem Zitat so faszinierend ist, ist diese schonungslose Nüchternheit. Da spricht ja keine ideologische Gefolgschaft, kein blindes Vertrauen.
Überhaupt nicht.
Das ist eine fast geschäftsmäßige Beziehung zur Macht. Es klingt, als würde man den am wenigsten schlechten Hausverwalter einstellen, dem man aber ständig auf die Finger schaut.
Genau. Es ist kein Liebesbeweis, sondern ein kontrolliertes Mandat auf Zeit. Und diese Haltung, dieses Selbstverständnis, dass man als Bürger die Regierung an der Leine führt, ist das der Kern dessen, was der Autor mit diesem lateinischen Begriff meint? Liberalitas Bavaria?
Ja, exakt.
Das klingt ja erstmal nach Großzügigkeit oder so?
Ja, aber es ist laut dem Autor viel mehr. Es ist eine Lebenshaltung. Er fächert den Begriff in drei Aspekte auf.
Okay.
Erstens, die Freiheit Bayerns als Staat, also die Eigenständigkeit. Zweitens, die bayerische Freigebigkeit, also Großzügigkeit im Umgang. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, eine generell freiheitliche Gesinnung. Im Kern steht das Prinzip Leben und Leben lassen. Oder wie der Autor es auf gut bayerisch zusammenfasst, passt schon. Genau, eine Haltung der Gelassenheit, die oft mehr Konflikte löst als der 100. Paragraph im Bundesgesetzblatt.
Und der Autor baut da ja einen ziemlichen Gegensatz auf, oder? Auf der einen Seite dieser preußisch-protestantisch geprägte Untertanengehorsam, den er im Rest Deutschlands, vor allem in Berlin, verortet. Und auf der anderen Seite der bayerische Bauer, derweil historisch eben kein Befehlsempfänger.
Sondern selbstbewusster Eigentümer seines Grund und Bodens. Der Staat ist hier nicht der pädagogische Vormund, der die Bürger erziehen muss.
Sondern ein Ermöglicher.
Richtig. Und ein wunderbares Beispiel, das er für diese Kultur anführt, ist das jährliche Starkbierfest auf dem Nockerberg. Mit dem berühmten Derblecken.
Ah, ja klar.
Politiker der Regierungspartei werden dort vor laufenden Kameras öffentlich und oft sehr, sehr deftig verspottet. Was in anderen Kulturen vielleicht einen Skandal auslöhnen würde.
Oder endlose Debatten über Respekt.
Ist in Bayern ein festes, ja, fast schon reinigendes politisches Ritual.
Es gilt ja sogar als eine Art Auszeichnung. Wer nicht derbleckt wird, so heißt es, ist politisch nicht wichtig genug. Das ist faszinierend. Aber impliziert das nicht auch, dass die bayerische Politik dadurch viel persönlicher und vielleicht auch verletzender sein kann?
Eine sehr gute Frage. Der Autor geht nicht explizit auf die Grenze ein, aber er beschreibt es als einen Mechanismus der Erdung. Er nennt es Nähe durch Spott.
Nähe durch Spott? Es signalisiert den Mächtigen, ihr seid einer von uns, ihr steht nicht über uns und wir sehen genau, was ihr treibt. Es verhindert, dass die Politik abhebt, sich in einem Elfenbeinturm verschanzt. Es ist eine Respektlosigkeit, die paradoxerweise auf einem tiefen Respekt vor dem demokratischen Prinzip ruht.
Genau, dass die Macht vom Volk nur geliehen ist.
Und diese Haltung, dieses Staatsmodell, das war ja offensichtlich die Grundlage für einen unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg. Der Wandel vom reinen Agrarland zum Hightech-Standort.
Laptop und Lederhose.
Genau, das war ja mehr als nur cleveres Marketing.
Ja, der Artikel stellt das als einen strategischen Plan dar, der voll aufgegangen ist. Und die Zahlen, die er nennt, sind wirklich beeindruckend.
Und zwar?
Bayern war von 1950 bis 1987 ein Empfängerland im Länderfinanzausgleich. Hat in der Zeit unterm Strich rund 3,4 Milliarden Euro erhalten.
Okay, ein Nehmerland.
Genau. Bis 2023 hat Bayern im Gegenzug aber die schwindelerregende Summe von rund 72 Milliarden Euro in denselben Topf eingezahlt.
72 Milliarden.
Vom ärmlichen Agrarstaat zum mit Abstand größten Nettozahler.
Dabei übt der Autor aber scharfe Kritik daran, wie vor allem Berlin mit diesem Geld umgeht. Er zitiert ja den ehemaligen Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit.
Mhm.
Der sich bei seinem Abschied ja auch ein wenig süffisant bei den Sponsoren aus dem Süden bedankte. Im Text wird das als Beleg dafür gesehen, dass das Geld dort nicht nachhaltig investiert wird.
Sondern einfach verfrühstückt, wie er schreibt.
Genau. Und diese finanzielle Schieflage führt den Autor zu einer neuen, fast schon existenziellen Frage für Bayern.
Nämlich mit dem wirtschaftlichen Erfolg kam ein massiver Zuzug aus anderen Bundesländern. Und der Autor äußert die Sorge, ob diese neuen Einflüsse, er nennt sie etwas spitz, preußische Prinzipien oder norddeutsche Moraldidaktik, diese bayerische Eigenart auf Dauer verändern könnten.
Also die Kultur der Eigenverantwortung und des Leben und Leben Lassens. ob die untergraben wird? Die Frage lautet also, wie viel Bayern bleibt im neuen Bayern? Angesichts all dieser Spannungen, der kulturellen Unterschiede und des finanziellen Ungleichgewichts ist es dann auch nicht mehr so überraschend, dass der Autor im letzten Teil
ja, da wird's wild. Einige ziemlich radikale Gedankenspiele durchspielt. Das erste ist ja noch vergleichsweise naheliegend. Die Forderung, die bayerische Praxis der Volksentscheide auf die Bundesebene zu übertragen.
Richtig. Er argumentiert, dass diese Form der direkten Demokratie gerade auf Bundesebene, wo oft brüchige und zerstrittene Koalitionen regieren, eine befriedende Wirkung haben könnte.
Statt endloser Talkshow-Debatten eine klare Entscheidung des Souveräns.
Ganz genau. Und der Vorwurf an Berlin ist hier explizit. Man misstraut dem eigenen Volk. Man fürchtet sich anscheinend vor dem klaren Willen der Bürger.
Okay, aber warum glaubt der Autor, dass Berlin sich so davor fürchtet? Ist es nur die Angst vor Kontrollverlust der politischen Klasse?
Er deutet an, dass es tiefer geht. Es ist die Angst, dass das Volk bei Themen wie Migration, EU-Politik oder Energieversorgung
anders entscheiden könnte? Anders als die etablierten Parteien es für richtig halten? In Bayern, so die Argumentation, hat man gelernt, mit diesem Risiko zu leben und die Entscheidungen des Volkes zu akzeptieren.
Und in Berlin scheint das für viele undenkbar.
So scheint es.
Und von diesem Punkt aus wird es dann ja noch weitaus radikaler. Da wird vom Süddeutschen Bund geträumt und als ultimative Fantasie sogar eine Fusion mit Österreich ins Spiel gebracht.
Wien statt Berlin?
Schmäh statt Kanzleramtsprosa? Das klingt ja erstmal wie eine kulturelle Spinnerei.
Das könnte man meinen, aber der Autor untermauert ja dieses Gedankenspiel mit erstaunlich harten Zahlen, um zu zeigen, dass es eben nicht nur eine romantische Idee ist.
Okay, was für Zahlen?
Also ein vereintes Alpenreich aus Bayern und Österreich hätte demnach rund 22,6 Millionen Einwohner, ein gemeinsames Bruttoinlandsprodukt von über 1,2 Billionen Euro.
Wow.
Und wäre damit die viertstärkste Wirtschaftskraft in der Europäischen Union. Direkt hinter dem verbleibenden Rest Deutschlands. Und natürlich hätte so ein Staat auch viel mehr Gewicht im EU-Parlament.
Das klingt auf dem Papier beeindruckend, aber ein Staat ist ja keine Bilanz. Es geht um Menschen, Kulturen, Identitäten. Da muss es doch einen Haken geben. Ich denke da vor allem an die Franken.
Sie sprechen den entscheidenden Punkt an. Und den benennt auch der Autor explizit. Die Franken.
Nürnberg, Würzburg, Bamberg.
Eine riesige Region mit einer völlig eigenen, stark protestantisch geprägten Identität und Geschichte. Nürnberg war eine freie Reichsstadt. Ansbach und Bayreuth gehörten zeitweise zu Preußen. Das ist eine andere Mentalität.
Die würden sich also kaum als Anhängsel eines vergrößerten Bayern sehen wollen.
Ganz genau. Der Autor macht klar, dass so eine Union nur funktionieren würde, wenn Franken echte Gleichberechtigung auf Augenhöhe erhielte. Und nicht nur eine, wie er es nennt, föderale Tapete mit Bergkulisse.
Okay.
Der Franke, so heißt es im Text, will nicht nur mitgenommen werden, er will mitentscheiden. Das ist also die große interne Sollbruchstelle in diesem Gedankenspiel.
Was bedeutet das also alles am Ende? Der Autor kehrt ja wieder in die Realität zurück. Sein Punkt ist ja nicht, dass Bayern morgen aus der Bundesrepublik austreten sollte, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Die Gedankenspiele dienen dazu, die Stärke und das Selbstbewusstsein Bayerns zu illustrieren. Die eigentliche Stärke, so sein Fazit, liegt in der Haltung. Der Staat als Ermöglicher, nicht als Vormund.
Der Bürger als Souverän, nicht als Untertan.
Und das Volk als die unanfechtbare letzte Instanz.
Also ist die wahre Herausforderung, so die Conclusio des Textes, kein Buy-Exit, sondern die Übertragung dieses Modells?
Ja, dieses Modells des Vertrauens und der Mitbestimmung auf den Bund. Wenn Berlin den Bürgern die gleichen Mitspracherechte einräumen würde wie München, dann wäre die ganze Debatte überflüssig.
Dann wäre die Spannung raus.
Genau, weil der grundlegende Dissens über das Verhältnis von Staat und Bürger beigelegt wäre. Das Fazit der bayerischen Lebensart fasst er in einem wunderbaren Satz zusammen.
Und der ist?
Mach dein Ding, aber stör mich nicht bei meinem.
Das lässt uns mit einer spannenden Frage für Sie zurück. Der Autor sieht in der direkten Demokratie nach bayerischem Vorbild ein potenzielles Heilmittel für die Politikverdrossenheit auf Bundesebene. Aber lässt sich ein Modell, das für ein kulturell und historisch so spezifisch gewachsenes Gebilde wie Bayern funktioniert, wirklich einfach auf die gesamte, viel vielfältigere Bundesrepublik mit über 80 Millionen Menschen übertragen? Welche unbeabsichtigten Folgen könnte es haben, wenn das Prinzip Stimmzettel statt Sitzblockade plötzlich zur nationalen Norm würde, in einem Land mit so vielen unterschiedlichen Interessen und Kulturen?